Welche Frage stellst du dir gerade immer wieder und oder findest du essentiell für das aktuelle Weltgeschehen?
Ja, für das aktuelle Weltgeschehen ist für mich gerade so das Thema, Menschen spüren sich nicht, sie haben kein Vertrauen in sich, sie wissen gar nicht, was Menschsein alles bedeutet. Menschen sind abhängig von Medien, von Politikern, von kollektiven Gesinnungen. Man ist Anhänger von einem Fußballclub und stellt das eigentlich nie in Frage. Man blüht den für den Verein, der höchst und tiefst. Und man stellt sich die Sinnfrage nie. Oder man ist, ich sage, Nationalist. Man ist irgendwie, man fühlt sich als Schweizer oder man fühlt sich als Deutschschweizer oder man fühlt sich als Bündner oder als Urner. Und identifiziert sich mit dem blind, einfach weil es einem mit Wiegen gelegt worden ist. Und, ja, so, es hat für mich ganz viel mit dem Bewusstsein zu tun. Je mehr, dass ich ins Bewusstsein eintauche, desto weniger wichtig werden so Identifikationen mit Gruppierungen und desto klarer wird, ja, ich bin einfach Mensch. Ich bin da ein Teil, ein Gast auf dem Planet. Ich bin Teil von der Menschheit, so winzig klein und gleich, habe ich Möglichkeiten, da etwas zu bewirken auf dieser Welt. Und das Bewusstsein wünsche ich mir für alle Menschen, das wieder zu entdecken, sich wieder zu verbinden. Und dann glaube ich, spüre ich ganz fest, dass sich viele Probleme, die man heute wälzt in unseren Gesellschaften, dass sich die einfach auflösen, wenn sie keine Wichtigkeit mehr haben.
Herzlich willkommen im Flowing Podcast. Unsere Vision, deine Inspiration. Lukas Mürner, Life Coach, Mentaltrainer, Papi, ein tief spiritueller Geist. Mein Name ist Raphael Fessler und ich wirke als Therapeut, Mentor und Speaker. Und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir heute, Lukas?
Ja, es geht mir gut. Ich fühle mich sehr lebendig. Es sind gerade Herausforderungen in meinem Feld, die all die Themen triggern. Also auch emotional, körperlich, energetisch, die gerade sehr präsent sind. Und gleich ist es schön, mit denen dürfen sie, die ja nicht müssen zu verdrängen. Ich darf es zeigen, mit diesen Themen, mit dem Schmerz, mit dem Leid. Das ist eine Qualität, die ich heute sehr schätze. Etwas, was ich erst vor wenigen Jahren gelernt habe. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, Raphael. So eine Einladung vom Leben. Die Art und Weise, wie wir uns begegnet sind, die Art und Weise, wie spontan es die Frage gekommen ist für so einen Podcast, dann musst du einfach ja sagen.
Danke.
Ja, freue mich, dass das heute einfach so noch irgendwo zwischen dir passt.
Willst du etwas beleuchten, was du gerade gesagt hast, ein Thema, das dich herausfordert?
Ja, es hat zu tun mit dem grosser Schmerz, den ich vor 11 Jahren erlebt habe. Trennung, Scheidung, Ehe, die in die Brüche gegangen ist, eine Familie mit 3 Kindern, das Haus, die Identifikation mit diesen Mannerrollen, Vaterrollen, Ehepartnerrollen, die Rolle in der Welt, die Rolle in der Gesellschaft. Dann einfach so von einem Tag auf den anderen wie ja, keine Wichtigkeit mehr gehabt oder gar keine Wahrheit mehr gesehen. Ich habe das alles loslassen, wenn ich mich ganz fest identifiziert habe damit. Und ich habe mich dem stellen, wo ist, im Schmerz, in der Ohnmacht, dass die Thematik nicht können so über die Bühne bringen, wenn ich mir das ganz fest gewünscht hätte, sondern müssen akzeptieren, dass es andere Menschen, die mit dem betroffen sind, anders handeln wollen. Und ja, das hat mich stark in Ohnmachtsgefühl gebracht damals und es hat mich jetzt die Tage wieder eingeholt und ich darf jetzt das noch einmal anschauen und das ist ganz interessant. Es geht für mich nicht darum, da jetzt irgendwie im Kopf Lösungen zu suchen oder zu konstruieren, sondern es geht mir einfach darum, das noch einmal zu fühlen und das als Chance zu betrachten. Ah, da steckt noch etwas fest in meinem Körper aus dieser Zeit und jetzt darf ich das zum Ausdruck bringen. Und ich habe gerade mit meiner Partnerin einen Austausch gehabt, wo ihren ersten Impuls auch war, aber über den Verstand Anteil zu nehmen und Fragen zu stellen, die mit konkreten Lösungen verbunden sind. Und ich habe dann das Bedürfnis geäußert, ich möchte einfach dürfen, meine Gefühle, die gerade da sind, oder meine Körperwahrnehmungen zum Ausdruck bringen. Und ich brauche gerade gar keine konkrete Lösung, sondern mein Wunsch ist einfach, mit dem dürfen sein. Und das hat mich dann auch richtig befreit, also das dürfen, ja, für mich so zu kreieren, dass wir dann so einen gemeinsamen Raum können schaffen können, wo einfach die Gefühle dürfen da sein. Und dann hat sich das auch können befreien jetzt.
Gerade einen mega tiefen Einstieg. Ja. Wer erlaubt sich das heutzutage? Mhm. Oder? Mhm. Natürlich hätten wir Zeit, aber wir nehmen sie uns nicht. Wenn die Einstiegsfrage mit dem Weltgeschehen, oder? Next, höher, tief, höher, schneller, weiter. Ich finde es mega schön. Und ich merke gerade so, Raphael, das wäre dann auch mal so ein Thema. Weil ich bin sofort im Kopf, next, Lösung. Und dann wird es mir gespiegelt, hey, es geht jetzt nicht um eine Lösung, es geht einfach wahrnehmen in dem Sinn. Und da meine Frage, wie gross ist denn aber Gefahr dahinter, in Anführungszeichen Gefahr, dass man sich dann wie verliert in dem, sich mit diesen Gefühlen Ohnmacht zum Beispiel identifiziert. Mhm. Und nicht mehr in der Beobachterrolle kann sein, oder es ist auch richtig, dass man da reingeht, aber auch wieder gemerkt, hey, es ist eigentlich ein Film, der abläuft und ich kann jetzt da die Hauptrolle einnehmen, wenn ich will, dann leide ich eine Art mit irgendwann, aber grundsätzlich könnte ich einfach wieder in den Zuschauerrang sitzen und ja, das mich rausnehmen. Wie siehst du das?
Ja, also das, was ich erlebt habe, betrachte ich als Trauma, als traumatische Erfahrung. Und da geht es nicht darum, dass jetzt das irgendwie etwas besonders schlimm gewesen ist, viel schlimmer als andere Menschen, sondern es ist einfach eine subjektive Wahrnehmung. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung hat mich die Erfahrung von 11 Jahren, hat mich die maßlos überfordert. Ich bin in absolute Ohnmachtsgefühl gekommen und mein Unterbewusstsein ist dann immer ausgewichen, weil das einfach so ein schwieriger Moment war. Und es geht jetzt eigentlich gar nicht darum, dass ich mich identifiziere mit dem Schmerz, sondern die Idee ist, dass ich lehre, mit dem Schmerz, mit dieser Erinnerung in eine Verbindung zu gehen und zu realisieren, okay, die ist da, die gibt's. Aber sie hat die Bedrohung verloren, die sie vor 11 Jahren hatte. Mhm. Also heute ist das wie eine Qualität, die mich neugierig macht. Wenn ich spüre, da triggert mich etwas, dann habe ich eine Tendenz auszuweichen. Dann gehe ich erst recht genau anschauen. Dann suche ich mir ein Gegenüber, wo mir den Raum haben kann, für dass ich mit dem Schmerz, mit dieser Erfahrung in einen ganz tiefen und ehrlichen Kontakt gehen. Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann ist wie die Bedrohlichkeit von dieser Erfahrung weg. Also ich gehe nicht die Vergangenheit verändern in dem Sinn, sondern ich verändere die Macht, die die Vergangenheit hat über mein heutiges Sein. Gerade so mit den Vermeidungsstrategien, wo wir alle unglaublich kreativ und intelligent sind.
Wie geht es damit?
Ja, es geht mir unglaublich gut. Also ich finde das aus meiner subjektiven Ebene so wertvoll, weil ich merke, es macht mein Leben leichter, es macht mich konfliktfähiger. Ich habe viel, viel weniger Angst vor Konflikten als das vor 10 Jahren oder 20 oder 30 Jahren oder in meiner Kindheit auch gesehen ist. Ich war so ein richtiger Konfliktverminder gesehen. Ich habe immer in meinem Leben unglaublich viel gegeben, dass der Konflikt nicht ausgetragen werden musste. Es ist auch sehr anstrengend. Burnout ist eine zweite Erfahrung, die mich sehr gut kenne, die damit ganz stark verbunden ist, mit der Vermeidungsstrategie von Konflikt. Also das Lernen, Konflikt annehmen, Konflikt austragen, hilft mir, in meiner Kraft zu bleiben, meine Position zu bewahren, für mich einzustehen. Und das ist eine Qualität, die ich nicht mehr hergeben würde, für keinen Preis auf dieser Welt.
Weißt du, was die Vornamen bedeuten?
Ja, es ist interessant, dass du das fragst. Ich habe 40 Jahre von meinem Leben gemeint, Lukas ist einfach der Evangelist aus der Kirche und die Bedeutung wäre der aus Lucanien stammende. Das ist in einer Gegend irgendwo in Süditalien und mit dieser Erklärung habe ich mich immer zufrieden gegeben, bis dann eben vor 11 Jahren das Ereignis gesehen ist, das ich geschildert habe. Und dann habe ich mich nochmal mit dem Namen auseinandergesetzt. Und Lukas geht zurück ins altgriechische Leukos, wo heisst, der ins Licht geborene. Und ich hatte damals keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Es hat einfach schön getönt und hat mir eine Perspektive gegeben. Ah, da gibt es noch etwas, was zu erforschen gilt. Was bedeutet das, wenn man ins Licht geboren wird? Ich bin natürlich der Ansicht, dass alle Menschen ins Licht geboren sind, nicht nur die Lukas auf dieser Welt. Aber es war so wie eine Botschaft für mich selber, hey, ich kann das erforschen, was das bedeutet. Und mit dem Wegweiser von der Bedeutung von meinem Namen bin ich heute da, wo ich bin.
Ich schaue gerade Kerzen ans Licht. Genau so, das habe ich auch herausgefunden über den Namen. Inwiefern gehst du in Resonanz mit dem oder zeigt sich das in deinem Leben, das Licht?
Ja. Ja, also wenn ich wieder den Weg zurückgehe, jetzt vor 11 Jahren, wo ich sage, mein spirituelle Weg seinen Anfang genommen hat, einmal der bewusste Weg, dann habe ich das Licht natürlich im Aussen gesucht. Ich habe Orte aufgesucht, Menschen aufgesucht, wo ich das Gefühl hatte, die sind lichtvoll. Und am wenigsten hätte ich sie mir selber erwartet, das Licht. Und das ist sicher heute ein Unterschied. Ich erkenne das Licht in mir. Ich muss für das keine Kerzen anschauen und die Sonne muss nicht scheinen. Es ist irgendwo im Herz ist das einfach das Licht. Und es ist schön, ich sehe das auch, wenn ich anderen Menschen begegne. Ich sehe zwei lichtvolle Gestalten, die sich unterhalten. Ich sehe ein Lachen von einem Kind und hinter einem das Licht, das leuchtet. Und ich sehe natürlich auch Menschen, wo das Licht ganz schwach ist, wo ich das Gefühl habe, es geht diesen Menschen nicht gut, sie sind nicht gesund, sie sind nicht in ihrer Kraft, wo es wie auch kein Wort und keine Erklärung braucht. Es ist einfach so mit einem Blick das ganze Buch gerade offenlegt.
Jetzt bin ich mutig, was siehst du gerade bei mir? Jetzt lache ich gerade.
Ich bin ja gekommen, wo du noch einen anderen Besuch hast, gerade vorher. Und das war wirklich schön, so die zwei paar leuchtenden Augen gesehen, so lebendig, neugierig, offen, bewusst, fokussiert. Zwei Augen, oder zwei Augenpaar, die hinschauen, die vorwärts schauen, die Klarheit erkennen, die in unserer Gesellschaft noch nicht so klar ist.
Danke. Aktuell bleibe ich ganz oft, so geht es mir nicht sehr gut. Und ich finde das auch so spannend zu beobachten. Früher einfach weiter, next. Und aktuell merke ich so, nein. Ich identifiziere mich ein bisschen mit diesen Umständen. Und dann weiss ich, es tut mir auch nicht gut, wenn ich zu lange in diesen Gedankenkreislauf bin, wo ich gerade erlebe, vor allem beruflich, aber auch privat. Und darum war die Frage, sieht man das im Aussen? Gemerkt man es? Jetzt ist Freitagabend. Aber ich habe vorhin einen Podcast aufnehmen, 1,5 Stunden, und ich merke eigentlich so Energielevel langsam unten. Viel im Kopf, wenn ich einen Podcast mache. Und jetzt hast du vorhin mit dieser Pause angefangen. Das habe ich mega schön gefunden. Und ich habe so, das ist einfach das Tempo vom Lukas annehmen. Das ist jetzt ein Segen, dass er jetzt Slowdown macht mit dir, dass du da wieder kannst. Ja, eher oben runterkommen mit der Energie. Dann habe ich gedacht, jetzt zünde ich wieder eine Kerze an uns. Das holt mich nochmal oben runter. Das ist jetzt spannend. Was du jetzt beschrieben hast.
Das ist für mich auch gerade sehr spannend, was du jetzt gerade beschreibst, weil noch vor 5 Jahren bin ich der gewesen, der immer auf den Turbo gedrückt hat und geredet hat, ohne Pause, ohne Satzzeichen. Und es ist so offenbar, es wird mir gerade jetzt in dem Moment bewusst, dass sich das ganz stark verändert hat, dass ich jetzt der darf sein, der Zeit dehnt, wo Räume schafft für in den Körper gehen, zu fühlen. Der Verstand weiss die Antwort unglaublich schnell. Da sind wir in Bruchteilen von Sekunden parat, mehr, die uns gewöhnt sind, vor Leuten stehen und nicht verlegen sind, auf jede Frage sofort eine Antwort parat zu haben. Aber ist es dann auch ehrlich, wenn es aus dem Verstand kommt? Ist es authentisch? Und da habe ich verlieren, einfach mal tief ein- und ausschnaufen, den Körper zu befragen. Da ist eine Anspannung. Also die Anspannung darf sich zuerst lösen. Was kommt, wenn sich die Anspannung löst? Oder was ist schon, wenn sie sich nicht löst? Dann ist die Anspannung da und dann ist das auch eine Antwort. Mhm. Aber das braucht ein Vielfaches von der Zeit, für die Antworten abzufragen im Körper, weder über den Verstand.
Wenn sich jetzt das Lichtvolle zeigt in dir, in deinem Umfeld, was kommen da für Feedbacks von diesen Menschen, mit denen du Zeit verbringst, über dein Wesen, wenn sie dich als beste Freund, beste Freundin beschreiben?
Ja, das sind für mich selber sehr berührende Begegnungen, wo für mich ungewohnt auch Männer auf mich zukommen und sagen, hey, wow, ein schönes Leuchten, oder gar nicht wissen, was es eigentlich ist, wo einfach neugierig sind. Mhm. Und mit dem habe ich auch zuerst müssen klarkommen, ich bin auch interessant für Männer. Mhm. Mein Wesen zieht auch Männer an, das ist eine ganz neue Erfahrung. Und Frauen sehen das Licht auch. Und dort ist es wieder eine andere Thematik. Ich finde das auch schön, das habe ich immer schon schön gefunden im Leben, wenn ich interessant war für Frauen. Und jetzt hat es aber ganz eine neue Qualität. Und es ist so nicht mehr so die Frage, ja, aber ich bin jetzt in einer Beziehung, ich darf mich da nicht drauf einlassen, sondern natürlich darf ich mich darauf einlassen. Es ist eine Begegnung zwischen zwei Menschen, zwischen zwei Lichtwesen. Mhm. Sich da gesehen, gegenseitig. Du kannst ja das Licht nicht sehen, wenn du selber nicht bist. Du kannst nur das sehen im anderen, wo du selber auch bist. Und das sind irgendwie heilige Begegnungen, finde ich, wo so frei geworden sind von diesen alten Klischees von Mann und Frau und Attraktivität und Sexualität und Erwartungshaltungen von Mann-Frau-Beziehungen.
Und wie ist es, wenn jetzt Leute auf dich zukommen, die finden, bist du mal auf den Fuss gestanden, was kommen dort für Beschreibungen?
Ja, das kenne ich so aus den letzten 10 Jahren auch sehr gut, wo ich jetzt forsch bin im Kommunizieren, wo ich wahrnehme und sage, was ich wahrnehme. Und das braucht dann manchmal auch den richtigen Moment. Und ich bin auch einer, seit ich Satius Fortius, also es hat nie genug schnell können gehen in meinem alten Leben. Und da einfach ein Feingespür entwickeln, was ist heute gerade das Thema, was darf heute gerade sein und was erkenne ich zwar schon, aber es ist wie zu viel für mein Gegenüber.
Mhm. Was hast du das Gefühl, Lukas, wer die grossen zwei Fragen. Wer bist du und warum bist du da?
Ich mache die Antwort in meinem ersten Versuch ganz, ganz kurz. Ich bin Mensch. Und die Antwort macht gleichzeitig wieder eine unglaublich grosse Frage auf. Was bedeutet es, Mensch sein? Und die Frage kann ich noch nicht abschließend beantworten, aber es ist unglaublich spannend, sich die Frage zu stellen. Also, ich habe Ausbildung gemacht als Sportlehrer, ich habe Anatomie, Physiologie, Trainingslehre gelehrt, da haben wir ein gemeinsames Feld. Und mir ist immer schon bewusst gewesen, dass das noch nicht das Ende ist von der Fahnenstange. Ich habe mich auch im Sportlehrerstudium schon stark für Psychologie interessiert und jetzt geht auch gerade schon wieder so ein Fenster auf, die Psyche. Das ist nur ein Teil vom Menschsein, aber es ist so riesig, so unergründlich. Und gleichzeitig ist das auch die grosse Faszination. Also wie kann man das ergründen? Und da brauche ich wieder die Begrifflichkeit Bewusstsein. Ich erforsche mein eigenes Bewusstsein oder vielleicht sogar das grosse Bewusstsein, wo sich meine Identität auflöst, wo mir ein Einheitsbewusstsein ist, also das allwissende Bewusstsein. Wenn man religiös ist, kann man dann vielleicht auch Gott sagen oder Himmel oder Akasha oder was immer für Begrifflichkeiten da oben gehen. Und ja, jetzt merken wir, oder, wie gross das Thema Psyche ist und wie gross das Thema Mensch ist. Und gleich probiere ich jetzt, das noch ein bisschen abzubrechen, gerade auf meinen Stand. Mhm. Ich betrachte mich als Lukas, als Individuum, betrachte ich als Medium. Ich würde es mal als Medium sagen. Also ich kann mit meinem Körper und mit meinem Kopf, mit meiner Psyche, kann ich eigentlich zwei Welten miteinander verbinden. Die erste Welt, die uns alle vertraut ist, das ist die physische Welt, die Erde, unsere Umgebung, das ist der Stuhl, wo ich sitze, das ist der Raum, den ich mit dir gerade teile, das ist der Bach, der draussen durchfließt, ein Auto, das auf der Straße fährt.
Materielle Welt.
Materielle Welt, das, was wir anlängen können, das, was wir begreifen können mit unseren fünf klassischen Sinnen. Und die andere Welt ist die nicht physisch, die nicht fassbare, aber die metaphysische Welt, wo ich ja, wahrscheinlich schon als Kind eine Ahnung hatte, dass es die gibt. Ich habe immer mich fasziniert für die Bibel zum Beispiel, für die Bibelgeschichten, für alte Ägypter, alte Griechen, Indianer, Schamanen, Musik, wo wie alles die gleiche Sprache redet. Und das hat mich als Kind schon fasziniert, aber ich konnte nie dem rumgehen in meinem Leben, das zu erforschen. Und heute ist das also eigentlich das Forschungsgebiet, das mich mit Abstand am meisten fasziniert, wo ich mit Abstand am meisten Neugier entwickle, auch sehr viel Zeit möchte investieren, das zu erforschen.
Wo bist du gerade am Licht reinbringen? In welchem
Bereich? Schamanismus ist so im weitesten Sinn der Bereich, wo mich gerade stark reinnimmt, wo man den Ärmel reinnimmt. Und speziell am Schamanismus eigentlich die verschiedensten Methoden, die helfen, so unsere Blockade für einen definierten Zeitraum loszulassen. In einem geschützten Raum, wo ganz viel Vertrauen, ganz viel Sicherheit spürbar ist, wo ich mir dem kann erlauben, aber das geht nicht im Kopf. Also das macht mein Unterbewusstsein. Mein Unterbewusstsein checkt ja permanent ab, ist es da sicher und in der Regel ist es nicht sicher. Also traut sich das Nervensystem nicht zu entspannen. Und in dem geschützten Raum von so einer schamanischen Reise kann sich das Nervensystem entspannen und in dem entspannten Zustand ist man einfach viel mehr Mensch. Man ist viel offener, für alles, was sonst noch ist, was nicht messbar ist, was nicht greifbar ist. Und ich glaube, wenn wir grundsätzlich entspannter wären, dann hätten wir da viel natürlicheren Zugang. Und jetzt mache ich den Bogen wieder zu deiner Einstiegsfrage, was ich mir wünsche für die Menschheit. Das sind so Räume, Rituale, wo man sich begegnet, wo Liebespaar, Lebenspaar miteinander Räume kreiert, wo mehr Verständnis entsteht, wo man besser versteht, was Kinder für Bedürfnisse haben, wo man Bildungssysteme entwickelt, wo dem Bedürfnis gerecht werden, wo Menschen wieder Verantwortung übernehmen für ihr Handeln, was dann dazu würde führen, dass es für ein einfaches Beispiel weniger Strassenschilder braucht. Weil jedem klar ist, dass man da nicht mit 120 Sachen durch die Schulgegend durchbrettert. Das braucht es für mich keine Tempo-30-Zone. Das ist ja logisch, dass ich nicht mit 120 Sachen dort durchbrettere, wenn da ein Schüler mit Leuchtwesten oder Kindergärtler mit dem Leuchtgewändchen rumlaufen oder der Schultheke und vielleicht unachtsam sind und verspielt sind und gerade jetzt in dieser Jahreszeit Schneeball rühren quer über die Straße rein und ja, das wünsche ich mir also für die Menschheit, für unsere Gemeinschaft, für unsere Gesellschaft.
Jetzt bist du, hast so ein bisschen beschrieben, wie nicht das alte Leben, aber so ein bisschen bevor es auf den spirituellen Weg gekommen ist, da sind wir eigentlich von Anfang an, aber irgendwo, wenn das mehr ins Bewusstsein gekommen ist, bist du, du hast beschrieben, ETH, du und Sportlehrer gelernt, du bist als Athletiklehrer beim FC Luzern gewesen, bist Familienvater. Mich würde interessieren, wie der Weg war, also gerade so von dem, ja, sagen wir mal, kopflastigen ETH, denke vor allem Lernen, Wissen, Körper dann, Athletiktrainer, wie das so gegangen ist für dich, der Bereich, wie du dort reingefunden hast, wie es dich, was dir das gegeben hat, was du vielleicht mitgenommen hast, auch, wo du jetzt eine Stärke kann sein, was dir genommen hat vielleicht auch.
Ja. Fangen wir mit einer kleinen Anekdote an, wo ich ja eigentlich auch nicht gewusst habe, was ist eigentlich mein Ausbildungsweg. Ich war in der 6. Klasse, gewesen, Primarklasse, und mein Vater war Oberstufenlehrer. Gewesen. Und dann ist mir klar geworden, dass meine Primarschulklasse zu meinem Vater in die Schule geht, wenn ich an die Säcke gegangen bin. Und dann war bei mir wie klar, gewesen, ich kann das nicht. Also ich mag meinen Vater sehr, aber ihn als Lehrer, das war wie unvorstellbar gewesen. Und da habe ich mich entschieden, ich gehe ins Gym. Und das ist, die Schule war keine Frage gewesen, aber ich habe gar nicht gewusst, was ich an dem Gym wollte. Ich habe einfach 7 Jahre Gym gemacht und habe mich völlig verloren dort. Das ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich mich verloren habe, aber ich habe nur noch von Prüfung zu Prüfung gearbeitet. Ich habe mich von Ferien zu Ferien gehangelt und irgendwie, ja, am Schluss rückblickend sind die 7 Jahre recht traumatisch gewesen für mich. Und auch in diesen 7 Jahren Gymnasium war die grösste Zeit nie ein konkreter Lieblingsberuf oder ein konkretes Ziel da gewesen. Bis ich eines Tages in der Turnhalle gestanden bin, bei einem Vorbild, bei einem Leuchtturm von Turnlehrer von mir, Hausi Eberhard. Zum Los ist, liebe Grüße, was mich inspiriert hat als Mensch, auch wenn ich ein Leuchten damals schon wahrgenommen habe und gesagt habe, hey, der Hausi, der hat einen coolen Beruf, so wie den möchte ich auch, ich mache einen Sportlehrer. Wie aus dem heiteren Boden, das war nie ein Thema gewesen vorher und ich habe mir nie mehr Gedanken gemacht nachher, ich habe das nie in Frage gestellt, das war wie klar gewesen. Wie wenn da einfach meine Seele im Hintergrund angeklopft hat und gesagt hat, hey Lukas, jetzt. Da wäre wieder so eine Wegweiser in deinem Leben. Und ja, dann ist das Sportlehrerstudium gekommen, wo ich dann angefangen habe, freiwillig Bücher zu lesen. An der Am Gymi habe ich das nie freiwillig gemacht. Da ist einfach dann, ja, jetzt lesen wir Georg Werther.
Schlafes Bruder, wenn du es kennst.
Ja. Ach, meine Güte. Ja, ich sehe, du hast das gleich erlebt wie ich. Ja, dann ist da für mich ein Welt aufgegangen, wo ich mich nicht von Prüfung zu Prüfung gehandelt habe, sondern ich habe pendelt von Luzern auf Zürich und einen Zug in die Bücher von der Vorlesung. Und das hat mir der Ärmel genommen. Das war sicher in dieser Zeit genau das Richtige für meinen Weg. Ich bin auch sehr aufgeblüht, obwohl ich nie die Absicht hatte, irgendwie gute Noten zu machen, habe ich den ETH-Abschluss mit Bravour bestanden und habe viel mehr Fächer besucht, wenn das vorgeschrieben gewesen wäre. Einfach, weil es mich so fasziniert hat, weil es so spannend war, so die verschiedensten Disziplinen, die verschiedensten Fächer können zu verbinden. Ich habe mich dann auch entschieden, noch ein Komplementärstudium zu machen beim Hans-Peter Gubelmann. Training und Coaching. Das war da gerade ein ganz neues Angebot. Ich war der allererste Absolvent von diesem Komplementärstudium. Wenn ich damals schon gewusst habe, ich werde eigentlich nicht als Sportlehrer in der Schule pensioniert. Also mich zieht es viel mehr so in diesen Bereich hinein, wenn ich gar noch nicht gewusst habe, wie wird das genau. Und das hätte ja wahrscheinlich damals niemand gewusst in den 90er Jahren. Was dann 2025 für Bedürfnissumme sind auf dieser Welt.
FC Luzern, Leichtathletik. Die nächsten Steps.
Mhm. Genau, das ist parallel zu dieser Sportlehrer-Ausbildungszeit. Ich war sehr aktiver Leichtathlet. Ich habe das auch wirklich parallel gemacht. Also mit dem Anfang vom Sportlehrerstudium habe ich müssen meinen eigenen Trainer werden. Ich musste meine eigenen Trainingspläne schreiben, einfach weil ich es den anderen nicht mehr geglaubt habe. Ich wollte es erforschen. Und das ist auch das Schöne. Für mich ist das Sportlehrerstudium nicht Theorie gewesen. Ich konnte es gerade 1:1 in die Praxis umsetzen. Ich habe mir dann auch in der Regieausbildung den ängstigen Alpskreuzband gerissen und hat das Lager müssen abbrechen. Und dann ist im ersten Moment eine Welt zusammengefallen, bis ich dann gecheckt habe. Das ist eine mega spannende Erfahrung. Ich mag mich an die Operation erinnern, wenn ich auf dem Monitor schauen konnte, wie da der Chirurg mit der Sonde und der Kamera in mein Knie hineingeht. Ah, so sieht jetzt also der Meniskus aus. Ja, das Kreuzband ist schon ein bisschen verfetzelt. Ja, wie macht er jetzt das auch? Jetzt fährt er da an von bohren und dann habe ich schnell wieder einen Aussetzer, weil er wahrscheinlich gerade die Narkose ein bisschen höher geschraubt hat für den Moment. Aber das ist da wirklich also unglaublich spannend und unglaublich brisant gewesen für mich, das so 1:1 können zu erforschen, auch an meinem eigenen Körper. Also ich habe ein sehr lebendiges Studium erfahren.
Ich sehe ein bisschen Parallelen zu meinem Vater. Er hat auch ETH-Turnsportlehre gemacht und dann hat er natürlich als Fußballtrainer oder ist dann Schwingen noch tätig im Schweizer Schwingenverband als Kunditrainer. Das ist also das hat es ja natürlich noch nicht gegeben, den Beruf. Und wo er natürlich jetzt als Fußballtrainer können gerade diese Sachen umsetzen. Also athletisch sind jedes Team unten gehabt, jetzt sind einfach immer überlegen gewesen. Darum war er auch sehr erfolgreich gewesen. Weißt du jetzt auch sagst, oder? Dass du gerade das hast können anwenden, jetzt nicht unbedingt bei sich selber, sondern auch bei den Spielern. Das ist, ja.
Ja, dann hast du noch FC Luzern angesprochen. Ich will da nicht schweigen zu der Geschichte. Zwei verschiedene Phasen verschaffen mit der ersten Mannschaft von FC Luzern. Damals hat das noch Nationalliga A geheissen. Sind auch sehr interessante Jahre gewesen, aber das kann man sich aus der heutigen Zeit fast nicht vorstellen. Also, da hat eigentlich noch kein Team in der Schweiz einen Athletiktrainer gehabt. Und mein erstes Engagement war mit 30% dotiert gewesen. Und das ist einfach alles improvisiert gewesen. Und dann haben sie einfach gesagt, ja, der Schleifer kommt. Obwohl ich mich rückblickend in dieser Zeit schon gar nicht mehr als Schleifer würde bezeichnen, sondern eigentlich sehr als intelligenter, verständnisvoller Mensch, der damals schon gemerkt hat, hey, der Spieler funktioniert, glaube ich, anders als dieser. der braucht auch wahrscheinlich andere Impulse und den muss man auch anders führen oder motivieren. Und ich glaube, den Schleifer nie gesehen, auch wenn es mir natürlich immer gesagt hat, ja, der Schleifer kommt. Ich habe das auch können, ja, mit einigermaßen Humor so annehmen. Und gleich habe ich das Gefühl, jetzt gerade so in dem Spitzenfußball und generell im Spitzensport ist so für mich eigentlich die härteste Lebenszeit gewesen, wenn ich wahrscheinlich am weitesten entfernt gewesen bin von meinem inneren Wesen, von meiner Seele, von meiner Berufung. Und trotzdem sind es ganz, ganz wichtige Erfahrungen gewesen, dass die, ich sage jetzt, ihr Wege auch nicht nur dürfen sie im Leben, sondern die braucht es. Also es braucht die Schlaufe. Der Fluss muss irgendwie mal das Flussbett verlassen, muss irgendwie meandrieren und dass der dann die Erfahrung macht, okay, gut, dort führt es glaube ich nicht durch. Aber wenn man es nicht wüsste, vielleicht führt es ja genau dort durch. Also man muss ja wieder probieren, links und rechts, zu schauen, wo der Fluss durchfließen soll.
Warum ist es für dich, warum hast du das Gefühl gehabt, du bist weit entfernt von dir selber?
Ja, das hat halt auch mit dem Druck zum Umfeld zu tun gehabt. Da war eine Erwartungshaltung rum gewesen. Ja, wir wollen Top 5 oder wir wollen Europa Cup spielen oder wir wollen nicht absteigen. Und dann ist man einfach an den Punkten gemessen worden. Und wenn es dann mal nicht so gelaufen ist, ist der Druck schon immens gross gewesen. Und so, dass ich halt Druck auch müssen weitergeben musste, weil ich dann nicht haben mögen kompensieren auf meiner Stufe. Und das ist einfach nicht das Prinzip, das mir behagt. Also ich, rückblickend merke ich, dass ich mich dort sehr unwohl gefühlt habe in dieser Rolle, was sehr viel Anspannung gebraucht hat, um das auch aushalten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, ich sage, eine Prestige-Rolle gewesen, die ich dort inne hatte. Es war lässig gewesen. Wir haben die Woche wieder geschafft und am Samstag oder am Sonntag ist man ins Stadion und dann hat man, wenn es gut gelaufen ist, die Früchte ernten, aber natürlich sind dann die Früchte auch verträchnet vom Baum gekommen.
Das ist gerade eine riesige Parallele zu meinem aktuellen Stand. Wenn einmal der Podcast veröffentlicht wird, das weiß ich gerade noch nicht, nehme ich gerade auch, also Fußball ist die Bubble. Die habe ich schon vor 10 Jahren nicht kennengelernt und meine Erfahrungen gemacht. Und dann, jetzt habe ich nochmal zurück und sind jetzt 5 Monate vorbei. Und ich darf erst die gleichen Erfahrungen machen und denke, ernsthaft, ist das immer noch das Ego geblasen und das aufgeblasen und die Spiele, die Machtspiele und immer der Spruch, dass am ersten Tag schon jemand deinem Stuhl beisagt, obwohl du eigentlich nur da bist, zum helfen. Das ist schon spannend. Ich mache gerade genau die Erfahrung, wo du echt merkst, so, das ist eigentlich sehr weit weg von dir oder von dem, von meinem Weg. Und darum wird es sicher eine Kursänderung geben, relativ kurzfristig. Mega spannend, oder? So die. Ja, ich kann es wenn nur eins müssen dürfen erfahren. Und ich habe heute gerade mit dem Podcast-Gast voran über das geredet. Und gleich stelle ich mir dann noch die Frage, mit jetzt meinem Weg, den ich durfte machen im Leistungssport, mit meinen ganzen Operationen, mit dem Skigymnasium, jetzt mit dem, sag jetzt, dem Spirituellen, wo viel mehr reingekommen ist, mit der ganzen, aber auch Wissenschaftlichen, wo man weiss, das kann man auch alles messen. Und ich denke, jetzt könnte ich so viel bewegen in dem Leistungssport drin, ist jetzt egal welche Sportart, genau durch das Wissen, durch die Öffnung, die ganzen Tools, du hast vorhin geredet, also emotionale Intelligenz, einfach mal dürfen die Emotionen fühlen und so weiter, gibt es so viele Tools, und ich denke, jetzt könnte ich mega viel bewegen. Aber die Türen gehen wie nicht auf. Und dann irgendwann können sie sagen, Raphael, jetzt ist gut. Das ist alte Leben, jetzt genau, darfst du etwas nicht mehr öffnen. Es ist mega spannend, wenn ich das eben bei dir so höre, so, ah, die Erfahrung hast du auch gemacht auf deine Art und Weise.
Es gehen mir gerade noch so zwei Bubble auf, zwei Gedanken auf. Haben wir Zeit, die einfließen zu lassen? Ich werde sicher jetzt eine Klammer auftun für alle, die nicht im Profifußball sind. Ich glaube, das, was wir jetzt hier gerade exemplarisch geschildert haben, du in deiner Erfahrung und ich mit meiner Vergangenheit, das hat ja eigentlich mit Fußball nichts zu tun. Das erlebst du auch auf der Bank, wenn du dort arbeitest oder an der Schule als Lehrer. Also das sind ja überall Institutionen, da sind Stellen beschrieben, da sind Pflichtenhefte rum, da werden Jahresziele gesetzt, man wird gemessen an dem. Das erleben auch die Schüler in der Schule ganz stark in dem Bewertungssystem mit Noten, wo man eigentlich Selbstwertgefühl komplett verliert und das ersetzt durch so äußere Bewertungssystem wie Noten, wie Punkteprämien, wie Lohn, Lohnerhöhungen, Lob, Zeugnis, wirkliche schriftliche Zeugnis. Und ich glaube, das kennen alle irgendwie, das Gefühl von ich bin nicht bei mir. Und das erlebe ich auch in diesen Begegnungen mit den erwachsenen Menschen, wo ich sage, so im weitesten Sinne in einer Midlife-Crisis stecken und wahrnehmen, ich lebe nicht mein Leben und ich weiss aber gar nicht, wer ich bin und was denn mein Leben wäre. Und das sind nicht ehemalige Fußballer, also auch, aber die Erkenntnis gibt es in allen Lebensfeldern, in allen Berufen oder in allen, auch, ich sage auch, eine Mutter mit drei Kindern kann das genau gleich erleben, wo sie wie in die Krise kommt und die merkt, ich mache eigentlich gar nicht das, wo ich geboren bin, oder ich weiss nicht, ob ich das mache. Ich liebe meine Kinder, aber es fehlt wie eine tiefere Befriedigung auf einer seelischen Ebene in dem, was man macht jeden Tag. Und das ist, glaube ich, die hohe Schule, was es herauszufinden gilt. Ja, was nährt mich denn auf meiner seelischen Ebene? Und vielleicht ist es die gleiche Tätigkeit, aber in einer ganz anderen Qualität.
Hast du noch weitere Leuchttürme gehabt? Hast du den einen oder anderen beschrieben, die dich dann mehr auf die Welt gebracht haben?
Ich habe vor 6,5 Jahren ein Jahrestraining gestartet. Bei einem reifen, sehr weisen Ehepaar, wo in der Schweiz so Retreats angeboten haben. Und die Frau habe ich schon gekannt aus Kurs, den ich gebucht habe. Die hat mich sehr imponiert. Also die war für mich sicher ein Leuchtturm gewesen. Und ich habe wegen der mich dann auch angemeldet für das Jahrestraining. Und ihren Mann habe ich vorher noch nie gesehen. Und als ich den Mann gesehen habe, in diesem grossen Saal mit 50 Leuten, ist der da gesessen und der hat davon reden. Und dann habe ich bin ich zusammengezuckt. Er hat mich geschudert. Und ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert. Irgendwie habe ich das sympathisch gefunden und gleichzeitig ist mir bewusst worden, dass ich dem gar nicht Grüezi gesagt habe. Dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich bin dann weh aus dem Weg gegangen und das hat mich so getriggert. Und nach 48 Stunden, wo das viertägige Modul schon 48 Stunden alt war, bin ich zu ihm und habe gesagt, hey Günther, ich bin der Lukas, ich habe mich noch nicht vorgestellt und aus dem und dem und dem Grund. Und er hat mich nur liebevoll angelacht und ist einfach da gewesen und hat mich sprechen und mich erklären. Und dann ist mir innerhalb von 24 Stunden klar geworden, dass in meinem ganzen Umfeld das so eine klare, so eine kraftvolle Männerfigur noch nie existiert hat wie er, dass mir das Angst gemacht hat. Obwohl ich gleichzeitig seine Liebe gespürt habe, aber ich auch seine Kraft, seine Macht gespürt. Also er hat können Sätze bilden aus drei Wörtern und die drei Wörter, die haben so viel Kraft gehabt, wie jemand anderes mit einem ganzen Buch nicht hat können zum Ausdruck bringen. So eine Klarheit, so eine Ehrlichkeit, dass es fast schon wehtat. Und den Günther habe ich für mich zu einem Leuchtturm erkoren. Und das ist heute noch, das ist immer noch ein Meilenstein für mich. Ich komme ab und zu an so Situationen her, wo ich selber merke, ja, jetzt kommst du wieder ein bisschen wie der Günther. Also klar, so ehrlich und nicht diplomatisch und nicht zurückhaltend, sondern einfach sagen, was Sache ist.
Schwierig.
Herausfordernd. Herausfordernd. Ist alles eine Frage von der Gewohnheit?
Also in dem Moment ist für mich immer, also jetzt gerade das, was diese Woche passiert ist, beruflich, wo ich mir stelle, okay, wie gehe ich in das Gespräch hinein? Und ich habe so viele Argumente, die klar auch auf dem Tisch liegen. Wie bringe ich das, dass ich es nicht irgendwie Fingerpointing oder verletzend oder irgendwie emotional und dann gleich gerade umgekehrt, ja, aber es darf ja in dem Moment einmal emotional sein. Weißt du wieder, dass ich erlaube mir gar nicht einmal, ich muss nicht etwas umeinander rühren, aber ich darf doch auch mal laut werden. Ich muss ja nicht einen Arschloch sagen in dem Sinn, aber ich darf doch mal laut sagen, hey, fertig, das ist absolute Schweinerei, was da abgeht. Das ist ja dann gegen niemanden gerichtet. Das ist einfach, dass gerade ein Satz so ist. Gerade wieder so, ah nein, das macht man eben nicht. Jetzt hast du ja gelernt, in dem ganzen Weg im Coaching, weißt, dass du das ja kannst weiterziehen lassen. Und das, der Slalomkurs, den finde ich mega schwierig.
Ja, und jetzt, ich greife das gerade noch einmal auf, was du sagst. Und ich finde das unheimlich wichtig, jetzt auch in einer Lebensbeziehung, wo man ja auch eher rücksichtsvoll kommuniziert, mehr in der Schweiz auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die sich lohnt zu entwickeln. Also beidseitig in einer Lebens- und Liebesbeziehung, dass wir sich da erlauben, auch mal zu viel sein für das Gegenüber. Dass wir sich da erlauben, etwas anzusprechen, das unangenehm ist. Dass wir sich da erlauben, bei sich sein und sagen, hey, das ist mein Bedürfnis, das wünsche ich mir, dass ich das entwickeln darf. Und gleichzeitig, dass es keine Projektion ist, also ich verlange nicht von meinem Gegenüber, du bist jetzt verantwortlich, dass mein Bedürfnis gestillt ist, sondern ich bin mit dem Bedürfnis und du darfst mit ihnen sein und wenn sich das deckt, dann dürfen wir das miteinander entdecken, erleben, entwickeln und wenn sich das aber nicht deckt, wenn du spürst, nein, das ist nicht meins, dann werde ich es trotzdem dürfen entdecken und dann braucht es da ganz viel Ehrlichkeit und ganz viel Großzügigkeit und da braucht es auch wie ein Neudenken, also ich sage jetzt bewusst ein bisschen provokativ von dem Besitzanspruch, der manchmal in Beziehungen spürbar ist oder sichtbar ist, dass ich dann mehr ein Gegenüber suche, wo ich dann mein Bedürfnis kann entwickeln und erforschen. Und ja, es hat ganz viel mit Ängsten zu tun, wenn ich dann etwas kommuniziere, was mir wichtig ist und das eine Angst auslöst bei meinem Gegenüber, dann nehme ich mich manchmal wieder zurück. Oder das ist wenigstens in der Vergangenheit so gesehen. Ich habe den Weg nicht beschritten aus Rücksicht von der Angst von jemand anderem. Und heute sage ich, hey, ja, das ist deine Angst, aber ich möchte mich nicht einhängen lassen von deiner Angst. Und ich erlaube mir, mein Bedürfnis gleich auszusprechen, in der Konsequenz, dass du deine Angst darfst fühlen. Und dann ist es für uns beide ein Geschenk. Und dann darf ich mich entwickeln in dem Feld, wo mir wichtig ist, und du darfst dich entwickeln in der Beeinflussung von deiner Angst über dein Leben. Und das kann für beide unglaublich befreiend sein. Und die Beziehung kann viel, viel tiefer stattfinden, sehr ehrlich und authentisch sein, Beziehung kann unglaubliche Kraft gewinnen dadurch, dass sich der eine von beiden erlaubt, sein Bedürfnis auszusprechen und für sein Bedürfnis einzustehen.
Für das braucht es natürlich irgendwo die gleiche Sprache, die Augenhöhe, weil sonst heisst es eben, bist du ein Egoist. Oder wenn jetzt der andere das Gegenüber, dann höre ich dann das viel und dann denke ich, ja, und dann denke ich, ja, okay, ja, voll, also ich kann es voll verstehen, das ist mega Ego. Und dann ist eben wieder der Slalom, aber eigentlich, und das ist die Herausforderung, die ich mit innen stecke immer mal wieder.
Das Wort Ego kommt sehr schnell als Vorwurf und ich glaube, das hat in dem Moment bei mir mit dem Ego nichts mehr zu tun, sondern das ist in Verbindung mit der Seele, das hat mit Ego nichts mehr zu tun. Ich bin einfach so in einer ehrlichen Verbindung mit mir, wo ich sage, hey, das ist meine Berufung, ich muss das leben. Ich kann gar nicht anders. Und dann ist es eigentlich eher selbstfürsorglich, eher Ego. Aber das bedingt natürlich Selbstfürsorge, Selbstliebe. Hat man immer das Gefühl, ja, Liebe, das ist ganz sanft verpackt. Nein, das ist es nicht. Das ist eine Art radikale Kommunikation, wo mir selber weh, wo ich selber nicht weiß, hey, wow, das ist jetzt aber hart, das, was kommt. Und gleich ist es gleichzeitig liebevoll, weil es etwas triggert, wo ja triggert werden will. Mein Gegenüber sehnt sich ja auch schon ganz lange, dass die Angst, die dann triggert wird, ihr Leben nicht beeinflusst.
Mega spannend. Mhm. Ich habe ein Wort auf deiner Homepage gefunden. Evolution of Success. Mhm. Was ist das? Ja, das sind drei Wörter, Entschuldigung.
Es ist eine Begrifflichkeit, genau. Ich habe vor 8 Jahren, als ich die Webseite entwickelt habe, habe ich nach einem Slogan gesucht, wo wie all das, wo mich damals ausgemacht hat, kann unter einen Hut bringen. Also die Voraussetzung ist anspruchsvoll gewesen. Ich habe wirklich damals, ich war selbstständig, einen Gemischtwarenladen von Athletiktrainer, Talentförderungszentrum, gleichzeitig Coach. Und habe ich gemerkt, ja, alle wollen eigentlich Success, also Erfolg. Es geht, allen ist das Thema wichtig, also mit dem kann ich die Leute ansprechen. Aber Erfolg ist nicht einfach nur hart arbeiten. Erfolg bedingt hinter einem Mindset, ich sage genau, ein aufgeräumtes energetisches System, ein kräftiges energetisches System, das möglichst frei ist von traumatischen Erfahrungen, wo möglichst frei ist von Einschränkungen. Und ja, Evolution ist für mich so eigentlich der Inbegriff von Leben und Erleben und Erforschen. Also ich entwickle etwas. Mhm. Es ist eine Entwicklung, die stattfindet. Ich entwickle mich in das Bewusstsein, was es braucht, zum Erfolg zu verstehen und dann zum alles können konsequent umsetzen, was es braucht, dorthin zu kommen. Und da sehe ich mich so als Begleiter von Menschen, die genau das suchen für sich.
Du sagst Breathwork, Fitness, Life Coach, dein Atem, deine Kraft, dein Leben. Das sind so Inhalte, wo du unter anderem anbietest. Was machst du am liebsten? Also etwas habe ich rausgehört, wir haben Schamanismus schon gehört. Ich weiss, dass Traumarbeit bei dir auch etwas, wo es den Ärmel langsam reinzieht.
Genau. Also durch die Aufarbeitung von meinen eigenen traumatischen Erfahrungen habe ich gemerkt, wie spannend das ist, wie das mir entspricht und wenn ich wie alle meine Lernfelder, die ich erlebt habe in diesem Leben, also inklusive dem Sportlehrerstudium, und ich plötzlich alles einfließen kann. Aber wirklich alles. Also, wenn ich heute zurückschaue, dann kommt mir kein Lernfeld in Sinn, wo rückblickend nicht Sinn macht, wenn ich heute nicht anwenden kann. Du hast mir vorher die Frage gestellt, Evolution of Success. Das ist so ein Versuch, meine Tätigkeit zu beschreiben. Ich bin Begleiter von Menschen, die irgendwie Erfolg suchen und sich mit dem beschäftigen wollen, was im Erfolg möglicherweise im Weg steht. Und ich tue mich jetzt selber schwer. Ich brauche mehrere Sätze, um das zu beschreiben. Und jetzt kommt die Frage mit dem Breathwork und das erlebe ich jedes Mal wieder, wenn ich so eine Gruppe betreue in einem Breathwork und die Teilnehmer von dem Breathwork dann so über die starke Atemarbeit zuerst einmal mit dem Körper in Verbindung kommen und dann durch die Verbindung mit dem Körper sich dann auch energetische Zysten zeigen, die da noch gespeichert sind, also traumatische energetische Felder, die da uns blockieren und die dann auch dazu führen kann, dass man halt davon brüllen. Als erstes kommt einfach einmal Trauer, manchmal weiss man nicht einmal, hey, was passiert jetzt und woher. Es ist einfach da, es darf fließen, manchmal kommt eine Wut. etwas vor dem Körper einfach zu zittern, dann hat man das Gefühl, hey, was ist jetzt das? Habe ich jetzt einen medizinischen Notfall? Es gibt Leute, die fangen davon lachen. Ich habe das auch mal einmal erlebt. Wenn ich aufgesessen bin und ich habe einfach 10 Minuten lang gelacht und ich habe das Gefühl, ich fahre in Achterbahn und ich fahre eigentlich gar nicht Achterbahn in meinem Leben. Ich habe das nicht gern. Aber in dem Moment ist das Schönste gesehen, wenn ich mir vorstellen konnte. Und dann ist mir immer in so einem Moment ist mir bewusst, hey, ich weiss auch nicht, wenn ich dem soll sagen, was ich mache im Leben, aber das ist es. Mhm. Der Moment, so einen Moment erleben, so eine absolut authentische Begegnung mit Menschen dürfen zu erleben, die alles zeigen, wo sie würden alles geben, dass sie es könnten verbergen und in so heiligen Räumen darf das an die Oberfläche kommen. Und das ist für mich jedes Mal so eine Demut, die dann da ist. So, ich darf das erleben, ich darf das bezeugen, was du jetzt gerade erlebst. Und umgekehrt höre ich dann, hey, danke, dass du mir den Raum gehalten hast, dass ich die Erfahrung machen durfte. Es ist für mich eine Erfahrung, die ich mit nichts vergleichen kann, die ich bisher erlebt habe im Leben. Jetzt stimmt mir gerade Harzberg, wenn ich mich daran erinnere. Also im Moment, das ist auch ja, unbeschreiblich. Intensiv, schön, lebenswert. Ja, das sind so die Highlights aus dem beruflichen Wirken.
Wir haben jetzt viele Facetten bespielt, Psyche, wir haben den physischen Körper, wir haben am Anfang mit der Ohnmacht angefangen, einen emotionalen Körper. Was ist für dich, also was verstehst du unter ganzheitlichem Coaching oder ganzheitlich durchs Leben gehen?
Ja, das ist gleichzeitig mit dem Mensch. Also der Mensch ist etwas Ganzheitliches. Ich kann nicht einfach nur die Physis rausnehmen, ich kann nicht nur sagen, ja, ich habe da zu wenig Eisen im Blut. Das hat im Hintergrund hat das Wechselwirkungen auf allen Ebenen, die unser Menschsein ausmachen. Und ich sage dem ganzheitlich. Also ich erkenne das Symptom an der Oberfläche. Ich gehe aber eigentlich Schicht für Schicht von unserem Wesen durch schauen, ja, wie ist da das Zusammenspiel auf einer energetischen Ebene, wo sind Blockaden, wo fließt die Energie nicht, oder wo ist sie vielleicht gestaut, wo führt sie zu Entzündungen. Was ist die psychosomatische oder psychoemotionale Ursache von dem Fliessen, vielleicht von dem zu viel oder von dem zu wenig oder von dem Stauen, von dieser Anspannung? Da hat es vielleicht seelische Hintergründe, da hat es vielleicht karmische Hintergründe, da sind vielleicht Hintergründe, wo gar nicht begrenzbar sind auf den einzelnen Mensch, sondern wo man vielleicht das ganze soziale Umfeld muss mit einbeziehen muss. Ganz speziell bei Kindern, wo das Kind zwar Symptome erlebt, aber die Ursache vielleicht im Umgang zwischen Vater und Mutter ist, wo das Kind eigentlich weh in seiner Feinfühligkeit übernimmt, was die Eltern nicht, und ich meine das nicht als Kritik, aber nicht fähig sind, zum ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und das Kind erlebt dann die Ohnmacht von den Eltern und bringt dann eigentlich das Symptom an die Oberfläche. Und ja, da sieht man, wie komplex es der Bereich Gesundheit ist und ganzheitlich heisst dann für mich wirklich einfach alle Aspekte, die ich jetzt bisher konnte für mich entdecken und durchleuchten, einzubeziehen in Diagnose und die Ursachenforschung von einem Symptom.
Mega wichtig. Also ich mittlerweile kann mir gar nicht mehr vorstellen, das anders anzunehmen.
Ja.
Also ist so wie so. Oder es fällt mir dann schon schwer in diesem Moment mit Leuten, also ich will nicht sagen, ich will nicht mehr mit den Leuten zu tun haben, die es nicht ganzheitlich anschauen können, aber wie so, ja, das ist einfach wie so nicht ein Bindungsabbruch, das ist Blödsinn, aber es ist wie so, jetzt kommt kein Wort, es ist wie so ein, ja, fast eine Ohnmacht, so, wie kann das sein? Ja. Das finde ich schon noch so, ja.
Kommt mir gerade das Zitat in Sinn, ich weiss nicht, wem ich es zuordnen darf, es ist nicht von mir. Ich wünsche dir die Kraft zu verändern, was verändert werden kann. Ich wünsche dir die Gelassenheit, zu akzeptieren, was nicht verändert werden kann. Und ich wünsche dir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und es hilft mir, es geht mir auch so. Und dann sage ich auch, okay, ich erkenne das Thema. Ich erkenne, da ist keine Bereitschaft da. Und dann kann ich es auch wieder loslassen. Dort muss ich meine Energie auch nicht hineingeben. Ich habe vielleicht ein Säumchen gesetzt mit meiner Aussage oder was auch immer. Das Säumchen darf irgendwann vielleicht keimen, muss aber nicht. Aber im Moment muss ich meine Energie dort nicht reingeben, dass die an einen anderen Ort hineingeben.
Super Bild mit dem Säumchen. Finde ich sehr schön. Wir haben eine gemeinsame Passion. Du sagst, nichts berührt meine Seele so sehr wie Musik. Sie ermöglicht mir, mich mit allen Menschen und allen Kulturen verbunden zu fühlen. Menschen und ihre Geschichte zu verstehen, sie zu beraten und aus diesen Erfahrungen zu lernen, ist meine Passion.
Das berührt mich jetzt noch gerade, wenn du den Text liest. Ich habe jetzt schon ein paar Jahre.
Finde ich sehr geil.
Alt ist.
Ich also mit meinem Speech am Pro New Festival bin ich ganz ähnlich gestartet mit dem Lied «Send me an Angel» von Scorpions. Dann habe ich einen Text Teil rausgenommen, «Hear this voice from deep inside, it's the call of your heart». Dann habe ich, für mich ist es so, wenn ich mich mit meinem Inneren verbinden kann. Es ist dann Co-Kreation gegangen, also verbunden mit anderen Menschen. Mit meinem Herz erstellen kann ich mich auch wirklich im Aussen verbinden und dort hilft mir Musik, mich zu fühlen auch. Das ist so ein grosser Punkt, wo ich jetzt immer mehr gemerkt habe, Musik ist immer schon da gewesen. Das hast du vorhin auch gesagt, so in der Kindheit. Musik, das ist immer schon da gewesen. Ja.
Jetzt werde ich nochmal eine Frage aufgreifen. Du hast den Schamanismus angesprochen, was mich fasziniert. Und ich habe ein sehr tiefes Erlebnis dürfen haben, an einer meiner letzten schamanischen Reisen, wo ich an einen Punkt hergekommen bin, während der Reise, wo ich gespürt habe, oh, jetzt wird etwas ganz Grosses und ganz Schweres kommen. Und dann habe ich gewusst, aber ich bin gerade noch nicht bereit, ich brauche noch etwas. Und dann ist wie so eine Eingebung gesehen, hey, ein Lied. Und ich habe genau gewusst, welches Lied, was ich jetzt brauche. Und hat dann der Schamanin gesagt, hey, mir würde jetzt das Lied gerade helfen, können wir das Lied abladen? Und dann hat sie das abgeladen und dann sind bei mir alle Kanäle auch in dem Moment vom ersten Akkord an. Und das ist einfach nur geflossen. Und dann hat mir eine Freundin noch einen Link geschickt von einer Buchautorin. Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber der Titel war so Hammer gewesen. Für mich, der Titel vom Buch ist «Finde deine eigene Medizin». Und dann wird das wie so ja, zusammengepasst. Musik ist für mich auch Medizin. Musik ist für mich ein Türöffner, ein Raumöffner, wo dann selbst so ganz schwierige, ich sage jetzt, Geburten dürfen stattfinden.
Was für ein Lied ist es?
Es ist ganz interessant gewesen. Es ist aus dem Film «Spür mir das Lied vom Tod», okay. Ennio Morricone, genau. So eine
also das Lied, das
engelhafte Frauenstimme. Oder
aus dem, nicht aus das Bekannte da mit...
Nicht mit der Mundharmonika, ja, genau, mit also eigentlich einfach eins, was für mich so ja, Himmel und Erde sich küssen, gerade in dem Moment.
Ja, ich habe damit, wenn ich therapiere, das ist immer schon so gewesen, ich meine Musik kann hören zum Therapieren. Ich darf natürlich da, ich kann da immer nicht Metal hören, in dem Sinn. Aber ich habe so Musik, die für mich einfach heilend ist. Natürlich durch Texte, obwohl ich, mein Englisch eher beschränkt ist und ich nicht auf den Text höre, bewusst, unbewusst, offensichtlich wahrscheinlich schon. Michael Jackson oder Coldplay, das sind so Playlists, die dann laufen. Natürlich Reggae einfach sonst von den Vibes her und auch von den Messages. Und die laufen dann da und manchmal reagieren die Leute darauf. Viele sagen nichts. Aber ich finde das auch schon spannend.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, gell? Wenn du heute irgendwo hingehst, dann wirst du einfach berieselt von Musik. So, in einem Kaufhaus, da läuft einfach Musik, im Restaurant läuft Musik. Und das sind ja alles wie Energien, die mit unserem System etwas machen. Und es ist vielleicht nicht das, was wir uns aussuchen würden in dem Moment. sondern wir sind dann eine Art auch fremdbestimmt von diesen Energien. Also man ist sich schon der Macht von der Musik bewusst und tut das ganz gezielt einsetzen. Und da braucht es von uns Menschen, braucht es da einfach das Bewusstsein, will ich das, tue ich mir das an oder spüre ich da gerade bei der Kasse wieder raus?
Ja. Wenn wir noch kurz also auf das Thema Traumaarbeit eingehen, du machst das, ist das richtig? Also deine Coachings, dein Wirken?
Ja, das hat ganz fest mit der Evolution zu tun,
ja, für mich. Ja, was du geschrieben hast.
Also ich hatte vorhin das Bild vom Flussbett und das Trauma ist eigentlich, sind die grossen Felsbrocken, die in dem Flussbett liegen, wo der Fluss eben staut oder wo er nicht dort fliessen kann, wo er eigentlich will.
Ich bin ein riesen Bruce Lee-Fan, warum auch immer. Das habe ich einmal gefragt. Du sagst das Bild von Pivotal, mein Freund. Also das Sprichwort habe ich im Trailer, also in der allerersten Folge, Trailer von dem Podcast, habe ich eine Übersetzung gefunden. Das ist nicht von mir, das ist von Veit Linde, aber ich habe die mega schön gefunden. Dass das Wasser fließt und dann sind eben die Traum oder die Steine dort, und das gilt ja, die auch noch nicht wegzumachen, weil die sind passiert. Aber die können zum Fliessen oder zum Unterfliessen oder auch, wenn das schönste Bild gesehen am Schluss, wenn man sagt, dass der Fluss auch austrocknen darf und das Wasser ja dann verdunstet und dann irgendwo in anderer Form als Regen wieder runterkommt und wieder ein neuer Fluss bietet, bis er dann erzeugt. Bis er dann schlussendlich im Meer landet, oder? Dass der Weg sich dann ja können hingeben. Also, da sind wir wieder mit dem Thema von Annehmen, oder von gesehen hast, mit der Ohnmacht, einfach mal annehmen, was sich gerade zeigt.
Ja, und gerade der Fluss, gehen wir ins Verzaskatal, ins Tessin, und schauen die Steine an, die dort im Fluss sind. Also, es macht ja dann der Fluss auch aus, es gibt dann den Charakter, und der Fluss ist dann mit den Steinen, die dort sind, einzigartig. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist im Zusammenhang mit dem Trauma. Also das Trauma ist eigentlich nicht die Erfahrung selber, sondern das Trauma ist eigentlich nur so ein Ohnmachtsgefühl, wo wir erlebt haben während der Erfahrung. Und ich habe in meiner Kindheit mindestens ein Nahtoderlebnis erlebt. Also eins habe ich aufgearbeitet, dort weiss ich ziemlich genau mittlerweile, was passiert ist und in was für einem Zustand, dass ich dort schon gesehen bin. Und das hat mit Tod zu tun, das hat vor allem mit Ängsten zu tun und nicht einmal nur primär mit meiner eigenen Angst vor dem Sterben, sondern auch in dem Zustand zu spüren, was das mit meiner Mami und mit meinem Papi gemacht hat, wenn ich gestorben wäre. Also ich weiss, dass ich so präsent gewesen bin, dass ich gewusst habe, was das für meine Mama und für meinen Papi würde bedeuten. Und das hat mich beeinflusst, in meinem Entscheid nochmal zurückzukommen. Sonst, wo mir in meinem ganzen Leben, wo ich mir dann noch nicht bewusst gewesen bin, meine grösste Angst ist die Angst vor dem Tod. Und wenn irgendwo Macht mit der Gefahr vom Tod verbunden worden ist, dann bin ich manipulierbar gewesen. Und heute sage ich von mir, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich bin nicht mehr manipulierbar mit Angst vor dem Tod. Ich weiss, dass der Tod etwas Wunderschönes ist. Es ist nicht endgültig. Und es gibt keinen Grund, um sich fürchten vor dem Tod. Und meine Absicht ist jetzt nicht zu sterben, sondern meine Absicht ist, durch die Erkenntnis, dass der Tod nichts Schlimmes ist, dass ich mich nicht fürchten muss, kann ich mich im Leben viel mehr hingeben. Ich darf Lebenserfahrungen machen, die ich vorher Angst hatte, weil sie vermeintlich gefährlich sind. Und heute erlebe ich mir mehr solche Erfahrungen, und kann das Leben viel intensiver wahrnehmen und erleben. Durch das, dass ich die Angst vor dem Tod verloren habe.
Also wie präsent ist das Nahtoderlebnis? Also so wirklich? Oder
also das ist Ich habe das im Alter von 4 Jahren erlebt. Und ich habe 0 Erinnerungen gehabt an das Event selber. Was ich mich noch mal erinnere, ist an den Spitalaufenthalt. Ich habe die Diagnose gehabt von Schädelbasisfraktur und bin 2 Wochen im Spital gelegen, ohne dass ich mich bewegen durfte. Ich mag mich auch an die Zeit nach dem Spital daheim in einem dunklen Raum. Ich durfte nicht viel Sonnenlicht ausgesetzt sein. Und also da, schon die Erfahrung war traumatisch gewesen. Ich durfte bewegen. Die Eltern haben vom 6 bis 8 Uhr am Abend auf Besuch kommen. Und sonst bist du 22 Stunden ohne deine Eltern gesehen, im Alter von 4 Jahren. Also, ja, das allein ist eine krasse Erfahrung. Aber an Events selber habe ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe einfach von Leuten, also meine Mami hat mir können sagen, schau, ich bin gerufen worden, dort und dort ist das passiert und die Aussagen sind gesehen. Da ist ein Lastwagen gekommen und du hast wollen über die Straße springen. Und ich weiss, mit welchem Kollegen, dass ich dort schauen im Zirkus.
Okay.
Das war meine Motivation, gewesen, abzuhauen von daheim. Und die erste Straße haben wir gut geschafft. Und mein Kollege ist bei der 2. Straße drüber. Und dann bin ich in Stress gekommen. Ich habe wahrscheinlich gespürt, er ist jetzt dort. Und zack, bang, hat es mich verwutscht. Und ja, ein Lastwagen hat mich da zurück aufs Trottoir geschmettert, also unsanft erfasst, ich nehme an, mit 50 km/h oder damals vielleicht 60. Und ich habe 4-jährige Tüdi und so einen zarten Körper und von der Seite verwutscht. Also ich habe durch verschiedenste Sitzungen wie müssen in die Erfahrung nochmal hineingehen. Und ich kann das heute ziemlich genau beschreiben, in super Slow Motion, wie mein Körper deformiert worden ist, wie unerträglich es der Schmerz war für mich als 4-Jähriger. So unerträglich, dass meine Seele zum Körper raus ist und sich eigentlich schon verabschiedet hat und dann wie von außen die Szenen erlebt hat. Aber gleichzeitig auch wie schon so in einer Art Zwischenwelt war, also wo nicht mehr im Bild nicht mehr konkret gesehen, sondern es ist so wie alles transparent und fließend geworden. Und ich kann auch sehr genau beschreiben, wie sich der Zustand angefühlt hat. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Liebe um mich herum gespürt wie in diesem Zustand. Und ich habe mich nie so geborgen gefühlt, wie von dieser Liebe umgeben zu sein. Und da fehlen mir fast Worte und da fehlt mir jetzt auch fast wieder Klang in der Stimme, quasi Worte können zum Ausdruck zu bringen, wie sich das anfühlt, was man da erlebt.
Wie ist es jetzt als Familienvater mit dieser Erfahrung in dem Sinn? Also wie hat das geprägt? Wie bist du im Umgang mit deinen Kindern jetzt auch vielleicht auf dem Weg von dem, sagen wir, mehr physischen zum geistigen?
Ich habe mein eigenes Kindsein erlebt durch, ich sage, Eltern, die eher von Ängsten geprägt worden sind. Also ich habe gehört, mach das nicht, das ist gefährlich, ach, das darf man nicht, genau, und so muss man. Und ich habe das natürlich als Vater von meinen grossen 3 Kindern auch genauso weitergegeben, einfach mangels einer anderen Perspektive. Man geht einfach das im Leben so weiter, wie man es selber erlebt. Ausser man tut es aktiv umlernen. Und ich habe jetzt nochmal einen 4-jährigen Sohn, der übrigens auch ein Leuchtturm ist in meinem Leben. Und da sind jetzt so ungefähr 20 Jahre zwischendrin, wo bei mir viel Entwicklung stattgefunden hat. Und wo mein Bewusstsein insofern verändert hat, jetzt auf deine Frage, ja, was heisst das in Bezug auf meine Kinder? Also ich traue meinem 4-jährigen Sohn viel mehr zu, als ich meinen grossen Kindern zutraut habe, als sie 4 Jahre waren. Ich glaube, ich bin dort auch der Vater gesehen und gesagt, oh nein, mach das nicht, das ist gefährlich. Oder oh nein, nicht so weit aufklettern, da kann man runterfallen. Und heute spüre ich eigentlich gut, was der Leon sich zutraut. Und ich habe unglaublich Freude, dass er sich das zutraut. Und ich wette kennen, wie es der Verhinderer sein von dieser Entwicklung von dieser Neugier, von dem angeborenen, wunderschönen Lerntrieb von dem Kind. Und ich glaube, wenn ich noch in der Angst wäre, wie vor 20 Jahren, dann würde ich das verhindern. Mhm. Und jetzt mache ich gerade einen Bogen zu etwas, was mir ganz wichtig ist. Ich glaube, es ist die Aufgabe von uns Vätern, von uns Eltern, von uns Pädagogen, von allen Menschen, die irgendwie bewusst oder unbewusst Einfluss nehmen auf junge Menschen, Kinder. Unsere grösste Aufgabe ist, den natürlich angeborenen Lerntrieb nicht zu zerstören, sondern den liebevoll zu begleiten, verantwortungsbewusst. Und es geht manchmal nicht darum, dass man dem Kind etwas verbietet, weil wir Angst haben, sondern es geht vielleicht mehr darum, unserer Angst zu begegnen und zu lernen, es ist meine Angst, es ist nicht seine. Mhm. Er spürt sich sehr, sehr gut. Er geht nie nicht auf, wo er sich nicht zutraut, auch wieder runterzukommen. Und ich darf lernen, zu vertrauen in seine Fähigkeiten, auch wenn ich das als Kind anders erlebt habe.
Sehr schöne Aussage jetzt. Der ja, hat zwar kein Kind, aber also das Begleiten, das Motivieren, das Inspirieren, aber nicht stolz oder das Ziehen. Oder? Das kann ich schon sagen, wenn du eben nicht Vater bist, wenn du auf der Seite stehst. Ich weiß nicht, ob es könnte. Oder? Ja, dass man eben die Kinder als nicht als Objekt zu behandeln. Also sie können ihre eigenen Erfahrungen machen. Und gleich, ja, natürlich braucht es die Leitplanken. Ich habe riesen Respekt, muss ich mich immer wieder sagen, vor Eltern, die Kinder haben. Das ist in der heutigen Zeit noch viel mehr, oder? Wenn jetzt nochmal kurz vor dem Licht bist, wo schon mal ein Stoff irgendwo wahrnehmen. Was würdest du mitnehmen, dein Lunchbüchsli?
Ich will es.
Lunchbüchsli.
Das Lunchbüchsli.
Bevor es dann eben wirklich ins Licht geht.
Hey, ich glaube, das ist wie, ich sage jetzt, vorgesehen, dass ich nicht ins Licht gehe, dass ich da jetzt meine Lebenserfahrung darf weitergeben. Dass ich darf mit anderen Menschen meine Erfahrungen teilen, dass ich darf die Räume halten, wo ich mir vielleicht als Kind gewünscht hätte, jemand da wäre, wo sie mir könnte halten. Und ich glaube, einfach eine Lunchbox voll so wundervolle Lebenserfahrungen können mitzunehmen oder vielleicht auch zurückzulassen und sagen, wow, jetzt kommt gerade so das Bild von so Spuren, von meinen Spuren, meine Fußspuren in einer Welt, wo vor mir eher grau ist und hinter mir wachsen die Blumen. Aus den Spuren wird die Welt farbiger. Das ist so das Bild in diesem Lunchbüchsli.
Das ist ein sehr schönes Bild zum Schluss. Das nehmen wir sehr gerne. Lieber Lukas, ein Herzensmensch hat uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt das auch gespürt, ich bin sicher, ja, seine wertvolle Zeit und Energie geschenkt. Merci vielmals.
Hey, von Herzen gern und danke dir für das Öffnen von diesem Raum. Das ist so ein wichtiger, kraftvoller Informationsaustausch darf stattfinden, wo Menschen auf der ganzen Welt zuhören können, wenn sie sich angesprochen fühlen. Ja, das ist sehr, sehr berührend, sehr tief, sehr wichtig, sehr authentisch. Danke für den Raum.
Die Stille, der schaut wieder weg. Das ist spannend, oder? Gerade jetzt der Augenblick. Wir haben den schon einmal gemessen. einfach die Stille, und ich muss es jetzt sagen, ich kann dann Verbindung sagen, vielleicht zum Grossen kann man sagen, die Liebe einfach dürfen und spüren.
Es ist eine ganz grosse Präsenz jetzt gerade da, und manchmal ist das vielleicht schwierig, die auszuhalten.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was dann eben bedeutet, dass ich jetzt auch
weggeschaut, oder? Verlegen. Ja, ja. Ich kenne das auch sehr gut.
Sehr schön. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt über den Lukas Mürner, www.lukasmuerner.ch, Facebook und LinkedIn hast du. Den Flow im Podcast gehört ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar für 5 Sterne. Scheint, es wird der Algorithmus angekurbelt. Wir haben jetzt noch kein Bild dazu. Das würde auch noch helfen, habe ich gehört. Aber gab mir hin und also, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dürfen die Message, die sie da dürfen, rausgehören, die ihnen hilft, die werden zu dem Podcast finden. Ob er jetzt eine Stunde und 20 Minuten geht oder nur 35 Minuten. Ich bin immer froh für ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und Energien Wirkung zeigen, unsere Geschichte und Vision euch helfen im Leben, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen. Am einfachsten via Twint mit kurzem Vermerk 079 405 29 45. Dafür danke ich von Herzen. Danke nochmal, Lukas.
Danke dir, Raphael.
Dann
singen wir noch.
Jetzt kommen wir zu unserem traditionellen Schluss. Und singen zusammen. Flow in me and
flow in you.